Ich wollte aber jetzt ein bisschen aufscheuchen. Wie gesagt, wir machen den Jahresrückblick Teil 2 oder den eigentlichen Jahresrückblick. Und es war sehr speziell, weil man halt das ganze Jahr nochmal angeschaut hat und gesehen hat, was alles gegangen ist. Man sieht es ja dann vor allem an der MV, wenn man den Jahresrückblick hat, oder Ende Jahr, wenn Steffi in der Regel dann noch die Fotos von den prägendsten Gottesdienst oder Anlässe dann eine Collage macht und in den Chat stellt, sehen, was eigentlich alles gegangen ist. Und es war dann auch spannend, die 4 Themen durchzugehen. Gewisse sind nämlich näher, wie das letzte Thema, also das Element Luft oder das Feuer, das jetzt im Sommer, also im Herbst war. Und andere, wie jetzt über das Wasser, über die Erde, ist manchmal schon gefühlt weit weg, oder? Wo es auch erst ein paar Monate her ist. Und einfach schauen, was spricht dich an, was jeweils ein Punkt von einer Predigt anzusprechen. Eben manchmal ist es leichter gefallen, weil du halt alles andere irgendwie vergessen hast. Und manchmal denkst du, hey, das hat mich bewegt, das hat mich mega angesprochen. Und das wollen wir nochmal teilen mit 4 Kurzpredigten. Und wir fangen natürlich chronologisch an, genau, mit dem ersten Punkt, mit dem Element Wasser. Und dann habe ich das Thema von der Taufe genommen. Genau. Patrick und ich, genau, da am Urnensee. Da vor wirklich Taufe praktisch. Und die Predigt ist aber nicht vom Frühling oder auch nicht vom Winter, wo es eigentlich diese Reihe war, sondern die Predigt ist auch erst ein paar Wochen alt. Und die Taufe, die wir die Familie Gamma gesegnet haben, die sich taufen lassen haben, zuhause, in Göschen in der Badwanne, ich möchte das nochmal aufgreifen, die 4 Stufen von der Taufe. Aber einsteigen möchte ich mit dem bekannten Taufe, also der Paulus, der Petrus sagt, Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Genau der Kontext ist ja so, dass ja die Pfingstpredigt ist, die Leute bekehren sich, sie finden zu Gott und sie machen das ganze Package. Also sie machen Umkehr, Buße, sie lassen sich taufen, sie bitten für den Heiligen Geist und bekommen den Heiligen Geist, ist alles aufs Mal. Und wir machen dann manchmal so ein Ding daraus, dass wir sagen, ja, wir haben uns mal für Jesus entschieden und wenn wir dann reif genug sind, tun wir uns dann vielleicht mal taufen lassen. Der Heilige Geist ist auch noch vorher oder nachher mal ein Thema. Aber eigentlich ist es gedacht, dass es zusammen ist. Es ist früher gedacht, dass es zusammen ist. Man gibt sein Leben Jesus, man zeigt das gerade, man symbolisiert das mit einer Taufe und man betet für den Heiligen Geist, dass man sagt, der Heilige Geist ist nicht ein Fragezeichen für mich, sondern er ist Gott mit mir in dem Sinn, portabler Gott, könnte man auch sagen. Und klar, manchmal ist es gut, dass man bleibt, ist Taufe für mich dran, aber ich sage immer, es ist immer cool, sich taufen zu lassen, es ist ein mega Highlight. Genau, also von dem her kommt sehr gerne auf mich zu, wenn Taufe ein Thema ist. Es gibt so ein Taufprozedere, das hat man in Pisa in Italien erfunden, nicht nur den schiefen Turm, sondern auch das Taufprozedere. Und das wollen wir kurz anschauen mit diesen 4 Punkten. Und zwar, wenn man ins Wasser geht, sind immer zuerst die Füße nass. Logisch, oder? Nichts Besonderes. Und das ist ja ein Bild davon, dass jeder Prozess braucht den ersten Schritt. Auch, dass man ins Wasser geht, sich taufen lässt, geht, dass man ins Wasser reinläuft. Das ist logisch. Und ich habe erzählt, dass wir eine Frau hatten, die im ja, Mitte 60 war und erzählt hat, im Herbstcamp, sie würde sich gerne taufen lassen. Und Joel und ich haben gar nicht gewusst, dass sie nicht getauft war, weil sie sind eh und je der Kirche war bei uns und eh und je gläubig. Aber hat das über 40 Jahre vor sich hingeschoben. Denken, ja, und ich weiss nicht recht, es passt nicht recht und bin ich wirklich reif genug, eben, wie ich vorher gesagt habe. Und mir mega Freude, die Frau zu taufen, die also eine ganze Dekade lang oder ein, zwei Generationen lang wirklich das mit sich hergetragen hat. Aber sie hat es gemacht. Sie hat es in einem reiferen Alter noch gemacht. Und wir haben das mega schön gefunden. Zu sehen, egal, ob man es gerade sofort macht, ob man ein paar Jahrzehnte dazwischen hat, man macht einen Schritt. Und wir alle wissen, egal, ob es ein kleiner oder grosser Schritt ist, der erste Schritt ist vielfach ein schwieriger Schritt. Aber man muss ihn machen, man darf ihn machen. Und genau auch da, die Füße im Wasser. Eintauchen mit den Händen ist ja, dass man dann bis zu der, sagen wir mal, Schmerzzone geht, Oberschenkel, und dann das Wasser die Hände reinhebt und merkt, wie kalt es wirklich ist, oder? Und das ist ja das Bild durch die Hände, ist klar mit dem, was wir alles machen. Ich habe dort betont, wie wichtig es ist, dass wir so viele verschiedene Hände in dieser Kirche haben. Und dass wir so viele verschiedene Hände in Familien haben. Und dass man auch die Ehe nicht allein ist. Man ist nicht allein verheiratet, sondern auch in der Ehe hat man noch zwei andere Hände, die das manchmal komplett anders machen und komplett anders denken, was nicht immer ganz störungsfrei ist. Und auch eine Gemeinschaft, auch eine Familie, Grossfamilie vor allem, wo so verschiedene Charaktere darunter sind, das ist manchmal unbereichernd und manchmal einfach auch herausfordernd. Aber das ist genau die Essenz davon, dass man sich von dieser Herausforderung nicht beirren lässt und sagt, ja, wir machen jetzt einfach die Diktatur oder so, so wie jetzt der Patriarch sagt, ist es einfach, dass man die Ergänzung sucht, dass man sie anstrebt und dass man immer wieder lernt auch, dass man lernbereit bleibt, als Pastor, als Familienvater, als Mutter, egal welche Rolle das man hat. Dass man wirklich weiss, hey, jede Hand wäscht die andere. Und das tut gut. Und wir sind nicht, es ist nicht meine Kirche, es ist nicht die Kirche vom Präsidenten vom Verband oder was weiß ich, sondern es ist unsere Kirche. Jeder Einzelne von uns trägt die Kirche mit. Jeder gibt seine Hand rein, gibt sein Herz rein, gibt Energie rein, gibt Finanzen rein. Wir zusammen dürfen das sein. Und das darf sich auch spüren lassen, dass man austauscht, dass man sagt, hey, das fehlt mir oder das ist nicht mehr so vorgekommen. Oder, wir haben alle blinde Flecken, wir sind alle gefahren, blinde Flecken zu haben. Und gemeinsam dürfen wir uns auf das aufmerksam machen und können wachsen und können auch breiter wachsen. Nicht nur in die Höhe natürlich, dass man Gott immer versucht, ähnlicher zu sein, sondern auch in der Breite zu wachsen, dass man wirklich das immer mehr Hand mitschafft. Dann nach der Hand, nach der Schenkel kommt ja dann so die, für uns Männer, die intensive Zone, wo man wirklich merkt, wie kalt das dann definitiv ist. Und das ist ein gutes Bild, eintauchen mit dem Herz, also sagen wir, bis da, bis zum Kopf an, bis zum Hals an. Und jetzt nicht nur für Männer, sondern allgemein das Herz. Darum umkämpft ist der Schauplatz, zusammen mit dem Kopf natürlich. Das bedeutet wirklich vollen Einsatz. Und das bedeutet wirklich immer wieder eine Überprüfung. Wenn du gestern einen wunderbaren Tag gehabt hast, wenn du gestern ein wunderbares Essen gehabt hast, ist es am nächsten Tag einfach eine schöne Erinnerung. Es ist nicht so, dass am nächsten Tag, hey, ich habe so gut gegessen. Mein Schwiegervater ist gestern 78, wenn er richtig rechnet. 79, ja. 79, ich weiß es gerade nicht mehr. 49, nein, 79, genau. Hoffentlich hörst du noch den Podcast. Nein, ja, 79, genau. Und wir haben das mega Essen gehabt, mega schön, oder? Aber wegen dem habe ich gleich wieder Hunger gehabt heute Morgen. Wie logisch, oder? In dem Sinne, du kannst das nicht aufsparen und dann einfach schauen, wie es dann ist. Du musst jeden Tag wieder neu entscheiden. Das Herz muss sich jeden Tag wieder neu entscheiden. Und das ist insofern spannend, das immer wieder zu tun, egal was du erlebt hast. Und das Schöne ist auch, wenn du einen schlechten Tag hast, weißt du, nächsten Tag kann besser werden. Das ist wieder das andere, oder? Aber dass wir einfach wissen, und in der Regel weiss ich und wissen wir, wenn wir ehrlich sind, hat Gott wirklich den ersten Platz? Gehört Gott mein Herz? Oder haben sich andere Sachen hineingeschlichen? Wollt ihr das manchmal gerne verdrängen? Ich tue das manchmal gerne verdrängen. Ich tue das sehr oft auch gerne schönreden oder abwiegeln. Aber dass wir wissen, Gott will das Beste für uns. Und er möchte, dass so unser Herz frei ist. Und nur bei ihm ist es wirklich frei. Und er lässt uns so viel. Er schenkt uns so viel. Aber dass wir wissen, unser Herz gehört Gott. Wir legen das in sein Wasser ins Bild gesehen. Und das ist entscheidend, und dass wir das tun dürfen. Und der letzte Punkt natürlich, dann, wenn man ganz ins Wasser geht, eintauchen mit dem Kopf. Herr, lass mich deine Gedanken immer besser verstehen. Ich möchte ganz dir gehören. Genau, der letzte Ding natürlich, 90%, das ist schön, das ist schon mal gut, kommt schon recht weit, aber ganze Sache, wenn du eh sagst, auch nicht, ja, ich heirate dich, aber 90% und 10% bin ich noch der Joker ziehen. Nein, du sagst ganze Sachen, Wasser auch, du gehst ganz ab als Bild. Du bist ganz gestorben, so wie Jesus, und du tauchst wieder auf. Das ist noch wichtig. So wie Jesus, du schon wieder auferstehen. Also du gehst ganz runter, auch der Kopf. Und nicht nur unser Herz ist wankelmütig, sondern auch unser Kopf kann sehr wankelmütig sein. Und es ist ja gut, wie gesagt, wir müssen den Verstand nicht an den Garderobe abgeben. Glauben heißt nicht einfach schlucken und einfach nicken zu allem. Wir dürfen den Kopf, wir sollen den Kopf brauchen. Aber wir kommen immer an Situationen, wo wir merken, hey, Das übersteigt meinen Verstand und da weiss ich nicht recht, was da kommt. Das ist ein Schritt ins Blaue raus. Aber ich darf ihn machen, weil Gott mit mir ist. Ich weiss es, ich habe das schon erlebt. Und dass man sich auch erinnert, was man alles mit Gott erlebt hat. Dass einem das gut tut. Und an das Zusammenspiel von Herz und Kopf, wo ja der Patrick mal mit Zeugnis Gottesdienst so erklärt hat, dass nicht nur der Kopf, das Hirn alles entscheidet, sondern das Herz sehr wohl auch Impuls gibt. Es ist ein Zusammenspiel von Kopf und Herz. Wenn die beiden gut zusammenarbeiten, ist schon sehr vieles gemacht. Aber es steht und fällt mit unserer Entscheidung. Was wir auch noch hatten, was ich aber nicht weiter vertiefen möchte, aber was auch ein sehr spannender Punkt war, zum ganzen Element Wasser, war, Wüstenzeiten aushalten. Dass Wüstenzeiten, also Zeiten von Schwierigkeiten, von Druck, manchmal sehr lang sein können. Und dass die wie halt manchmal dazugehören. Das nicht bedeutet, dass man jetzt weniger Christ ist oder sonst etwas ist, sondern dass es Sachen geben kann. Und dass man da authentisch sein soll, dass man da dazu stehen kann, dass man da einfach kann auch wachsen in dieser Zeit. Das ist immer, wenn man es am Ende anschaut, sieht man immer, was man gewachsen ist in so Zeit. Wenn man mit drin ist, fühlt man sich so einsam und so niedergeschlagen. Und dass das Jesus auch erlebt hat, dass es verschiedenste Leute in der Bibel erlebt haben und dass es das ermutigen dürfen. Und dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen, einfach auch durchzuziehen, wenn wir wüsten Zeiten sind. Und dass wir wirklich dürfen die überwinden bis zu der nächsten. Wir haben ja immer wieder Gefahr, in wüsten Zeiten zu sein. Oder? Aber wir wirklich dürfen wissen, Gott ist mit uns. Und auch als Gemeinde stimmen wir füreinander ein, dass wir dürfen das auch zusammen durchtragen. Genau. Aber kommen wir zum Zweiten. Zu der Erde. Und dann habe ich nur einen Bibelvers für einen etwas längeren. Und zwar habe ich ein Gleichnis ausgewählt, das ich damals sehr spannend gefunden und wieder sehr spannend gefunden habe, das wieder aufzubereiten. Und zwar Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Gottes himmlisches Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der guten Saat, die er auf sein Feld säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und schlich sich davon. Als nun die Saat heranwuchs und sich Ähren bildeten, ging auch das Unkraut auf. Da kamen die Arbeiter des Grundbesitzes und fragten: Herr, hast du nicht die ganze Saat auf dein Feld gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Das muss mein Feind gewesen sein, antwortete der Bauer. Sollen wir hingehen und das Unkraut ausreißen? Fragten die Arbeiter. Nein, dabei würde er den Weizen mit ausreißen. Lasst beides bis zur Ernte wachsen. Dann werde ich den Erntearbeitern befehlen, reißt ihr das Unkraut raus und bindet es zusammen, damit wir es verbrennen können. Den Weizen aber bringt in meine Scheune. Das ist ja das längste Sondergut von Matthäus, also das längste Gut, das nur er fokussiert hat. Sonst haben ja die drei Evangelien vieles aus gleicher Optik beschrieben in Evangelien. Und das ist eher das Gleichnis, jetzt nicht gleich wie irgendwie der Schatz im Acker oder der vierfache Ackerboden. Eher ein Thema, ein Gleichnis, das ein am Rand ist. Es geht natürlich auch um viel. Es geht um vollen Einsatz, es geht um Gericht, es geht um Verbrennen. Also es ist tough. Aber mich hat es gereizt, mich im Frühling zu fokussieren und das jetzt nochmal aufzugreifen. Und einfach zu wissen auch, das Ziel von dem Gleichnis ist auch immer, den guten Samen. Und den guten Samen zu schützen. Das ist das Ziel. Und wir haben auch gelernt, ich habe dann ein bisschen den Kontext untersucht, dass es damals auch Beispiele gab, wo das passiert ist. Ich habe sogar eins vorgelesen, dass mit dem, das war keine Pauli, sondern ein 1. April-Scherz. Die Leute sind teilweise an die Existenzgrundlage gekommen, weil ein Ackerfeld, das ist ihr Leben in dem Sinn. Und wenn das natürlich mit Unkraut zu ersetzen war, ist es wirklich tough gewesen. Und natürlich ist auch ein Bild, und das neben das Unkraut, das Weidegras, glaube ich, der Lolch sogar, lustiges Wort, Lolch. Auf jeden Fall, das hat sehr ähnlich ausgesehen wie die Ähre. Also, das hast du fast nicht unterscheiden, was es noch schwierig macht, natürlich. Oder? Und auf jeden Fall zeigt es auf, es ist gut gemeint, aber es ist eine Realität, dass nicht alles gut gemeint ist, letztendlich, dass nicht alles gut ist. Auch wenn es gut geplant ist. Gott hat die Welt gut geplant. Aber es ist nicht alles gut, weil er uns auch einen freien Willen gegeben hat. Und nicht nur den Menschen, sondern auch den Engeln. Und jetzt haben sich ein paar anders entschieden, mit dem Chef, dem Gegenspieler, dem Satan. Und die versuchen natürlich dann immer wieder auch ihren Einfluss geltend zu machen, bis heute. Bis zum letzten Atemzug, bis Jesus wiederkommt. Und in dem Sinne ist es wie eine Realität. Und es ist ja spannend, dass das Gleichnis nach dem Nachfolgegleichnis kommt. Also nach dem Schatz im Acker, nach den Perlen, die der Kaufmann sucht und findet. Einfach zu wissen, Nachfolge hat seinen Preis. Ob wir jetzt das zufällig finden, wie der Schatz im Acker, ob man es jetzt sucht, wie der Kaufmann, der die Perlen findet, dort hat es keinen Widerstand. Aber Widerstand hat man. Widerstand hat man, wenn man sich für die eine Seite entscheidet, wenn man sich für Gott entscheidet, hat man Widerstand. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das ist ein geistliches Prinzip. Aber das Schöne ist auch, dass der Widerstand uns auch nicht kaputt machen soll oder darf. Für das haben wir einander. Und das Schöne ist auch, dass wir nicht selber reinschlagen sollen. Letztendlich hat die Jakobus, die Untersöhne, Jakobus und Johannes haben gesagt, wo sie an einer Stadt raus sind, wo sie ihn nicht angenommen haben, Herr, schenk Feuer vom Himmel. Das ist die Quittung, die sie haben. Das ist relativ krass, oder? Wenn man es mal so überlegt, oder was sie eigentlich sagen. Und Jesus hat eine ganz klare Antwort. Hey, nein, das könnt ihr gerade vergessen. Weil Jesus' Antwort über das ist ganz anders. Wenn wir denken, dass Jesus über Jerusalem sogar gebrüllt hat, weil er gewusst hat, wie schäb sie zu ihm werden sein. Also versteht ihr, das ist ein ganz anderer Gesichtspunkt, was Gericht betrifft, was Nichtgläubige betrifft. Da gibt Jesus ganz einen anderen Stellenwert. Nicht Jakobus und Johannes und so drei Bretter und sagen, ja, was ist mit euch und so dünn, so schwierig und alles, sondern Empathie, Tränen, echtes Mitgefühl und zu beten, hey, erkenne den Schatz, den ich erkannt habe. Was immer schönsten ist, was ich erzähle, was einem selber gut tut, was gut ist. Es ist Gottes Job, er richtet. Und ich bin so froh, dass er das macht, dass es eine Chefsache ist. Dass nicht ich sagen muss, das ist gut und das ist, oder aus seiner Sicht, das ist nahe bin oder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Gott macht. Wir sehen ja nur mal das Herz an. Aber er sieht die Tiefe vom Herz. Und er nimmt dich halt auch ernst. Er nimmt jeden Menschen ernst. Also wenn du das Leben lang sagst, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben, wie gesagt, dann ist Himmel für ihn ja die Hölle. Sehr scharf ausgedrückt. Und wie gesagt, ich bin mega froh, dass es Gott macht, dass er entscheidet, dass er das letzte Wort hat, weil er ist das Alpha und Omega, er hat das erste Wort, er hat das letzte Wort, aber er nimmt dich ernst. Und das Schöne ist, auch wenn wir mal straucheln, wenn wir mal Wüstenzeit haben, wenn wir zweifeln und Angst haben, das hat nichts damit zu tun, dass dann uns Unkraut übergeht. Aber es ist deine Entscheidung. Und dass wir haben in der Wüstenzeit dort fokussiert. Wir haben Bibelinterpreter angeschaut, die mega zweifelt haben, die mega Angst hatten, die mega Knörz hatten, die Wunder erlebt haben, einen Tag später, weil Elia zweifelt hat und Selbstmord gefährdet war. Das hat Platz. Aber wenn du sagst, Gott, ich will dich nicht und das Fortlaufen sich einnistet und das bleibt einfach, dann kommst du die Quittung über, die du willst. Nicht anders. Weil wir sind keine Marionetten, wie gesagt, Gott nimmt dich ernst. Aber bis zum letzten Atemzug regiert Gnade. Das habe ich am Sonntag von Palatina da noch reingebracht, wo ich den Schächer am Kreuz erwähnt habe, wo der letzte 5 oder 2 Minuten von seinem Leben nicht mal gesagt hat, Jesus, ich bin bei dir, sondern denk an mich, wenn du ins Reich kommst. Und Jesus sagt, du wirst noch heute mit mir im Reich sein. Also wie gesagt, so ist Gott. Bis in die Tiefe vom Herz. Nicht mal das, was man manchmal sagen könnte, sieht er. Und das ist noch wichtig zu wissen, wenn es in die Schwere geht von dem Gericht, dass Gott bis zum letzten Atemzug ist die Gnade allgegenwärtig. Aber wir müssen sie ergreifen. Gut, Halbzeit. Wir kommen zum heissen Thema, Thema Feuer. Eine Serie, die man nach der Sommerpause bis zum Herbst annehmen kann. Und möchte auch wieder mit einem Vers starten, und zwar jetzt aus dem Alten Testament, aus dem Joel Kapitel 3. Wenn dies geschehen ist, will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar euren Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Ein Hauptfokus von dieser Teilserie war natürlich der Heilige Geist, die Feuerzungen, das Bild vom Heiligen Geist, das sich im Feuer immer wieder manifestiert. Und die Bibelstelle ist ja insofern eindrücklich, weil sie ja dann ein paar Jahrhunderte später sich dann auch erfüllt hat. Und vor allem vom Dachstock zu Pfingsten, wo sie betet, haben sie gesagt, betet, damit der kommt, den ich euch schicke, der Heilige Geist. Und der kommt dann zu diesen 120 Männern und Frauen. Und das ist auch wirklich spektakulär, wenn man überlegt, dass der Heilige Geist ist zu all von ihnen gekommen. Und er hat sogar noch die Sklaven betont, er ist zu Männern und er ist zu Frauen. Er ist zu Aposteln wie Petrus und Johannes, also wirklich Koryphäe, damals schon, aber auch zu Sklaven. Er ist zu allen gegangen. Wir wissen von der Bibel, dass es unterschiedliche Talente gibt, dass der eine mehr und der andere weniger hat. Je nach Charakter, je nach Prägung, je nach Geschichte und so weiter und so fort. Aber was wir alle haben, ist der gleiche Heilige Geist. Und den gleichen Zugang der Heilige Geist hat zu erleben. Und natürlich steht und falls ergreifst du das, nutzt du das oder nicht. Es gibt da nicht irgendwie, es ist jetzt eine pastorale Sache oder es ist jetzt irgendwie eine Männersache und alles. Und das war schon vor 50, 60 Jahren in der Schweiz nicht selbstverständlich gewesen, wo ich noch, gleich noch auch patriarchischer war, logischerweise. Von Anfang an, schon vor über 2000 Jahren, hat er gesagt, hey, es gibt da keinen Unterschied. Den Geist haben alle. Von Sklave bis zum König. Vom Prophet bis zum Tagelöhner. Alle haben den gleichen Geist. Das ist wirklich eigentlich sehr krass und sehr ermutigend auch zu wissen. Auch wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe so wenig Begriffe und irgendwie, ich versuche es gut, aber ich mache es falsch. Hey, der Heilige Geist ist mit dir. Und er führt und leitet dich. Man darf immer wieder aufstehen, wenn man strauchelt. Im Neuen Testament gibt es auch einen schönen Vers diesbezüglich. Johannes der Täufer sagt es in Matthäus 3, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Genau da die Betonung von dem Feuer, der Zusammenhang mit Feuer, auch das Zusammenhang, die Betonung von Wasser und Feuer finde ich spannend. Wasser, Taufe. Jesus sagt, ich bin das Wasser vom Leben. Und eben, ich schicke jemanden, den Nachfolger, und er wird immer bei uns sein. Jesus ist ein Mensch, ein Gott, aber durch den Heiligen Geist kann jeder von uns Jesus in sich haben. Oder hat Jesus in sich. Und er ist wirklich wie portabel, und wir können immer wieder ansaugen. Wenn du gerade in einer Drucksituation bist, kannst du gerade beten, und kannst gerade bitten, dass der Heilige Geist dich stärkt, dass er dich führt und leitet. Du kannst gerade bitten, dass er dir das rechte Wort ins Maul legt. Oder dass du jetzt in meinem Fall dass auch mal ruhig bist und das gar nichts sagst, weil du irgendetwas sagst, was du nachher bereust. Aber du kannst immer wieder ansaugen an dem Feuer, wo gut tut. Es ist auch dort immer wieder auch um Balance gegangen, dass es dann auch natürlich, ein Feuer kann natürlich auch Schaden anrichten und dass es dann immer wieder auch Beispiele gegeben hat, die natürlich kontraproduktiv gewesen sind. Und für das habe ich ein Zitat gefunden, das, finde ich, auf den Punkt bringt. Wie man damit vorwerfen kann. Und zwar sagt der Werner de Boer von der Studiebibel, nur weil Edelsteine etwas so Kostbares sind, gibt es falsche Brillanten. Wer um der schwarmgeistigen Verderbnisse willen alle besonderen Gaben und Kräfte des Heiligen Geistes verdächtigt, gleicht einem Mann, der kein echtes Arztum mehr anerkennen kann, weil er mit Kurpfuschern böse Erfahrungen gemacht hat. Ich finde das sehr tief, und sehr auf den Punkt gebracht, obwohl das Zitat 100-jährig ist oder so. Aber es zeigt wie auf. Wie gesagt, wir dürfen den Verstand brauchen, wir sollen den Verstand brauchen. Aber es gibt immer wieder Situationen, auch besonders im Heiligen Geist, wo wir die Kontrolle abgeben müssen. Und ich merke auch, wie gut es tut, auch in meinem Leben manchmal die Kontrolle einfach abzugeben. Wie schwer es mir fällt, immer noch. Und das wird wahrscheinlich auch bleiben, ist auch okay. Aber wie gut es manchmal tut, die Kontrolle wirklich abzugeben. Und zu wissen, Heiliger Geist, du meinst es gut und du machst es gut. Und wie gesagt, da gibt es auch Wildwüchse, da gibt es gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Und von dem sich nicht Lust verderben lassen. Von dem nicht sagen, ich habe mir einmal die Finger verbrennt, dann lasse ich jetzt das Leben lang davon. Und dass man nachher 30, 40 Jahre später noch sagt, ja, damals an dem Ort und so, ist mega schräg gewesen. Ja, das gibt es, das menschelt, wie überall. Aber wegen dem dürfen wir nicht das ganze Bock umstoßen, weil der Heilige Geist ist gut. Es ist eine Balance, auch als Kirche, dass wir eine Balance haben, dass wir eine Struktur haben, dass wir pragmatisch sind, aber dass wir uns auch öffnen und bereit sind, ja, das Abendmahl vorher zu nehmen. Oder ein einfaches Beispiel, oder? Oder etwas Wildes zu wagen. Es ist eine Balance, wir ergänzen uns da, wir spüren uns da, wir können das feedbacken. Und ich finde es auch spannend, das macht es auch so ein bisschen unkonventionell, ein bisschen nicht alles so verplant und durchstrukturiert. Aber der Heilige Geist will es gut. Und das müssen wir wissen, es geht um Vertrauen. Bei allem geht es um Vertrauen, dass Gott, du meinst es gut. Dann der Schluss, ein letzter Vers noch. Das ist nicht ein Thema, das gerade am nächsten liegt, logischerweise, weil ich es erst gerade vor 3-4 Wochen predigt habe. Und zwar 2. Könige, Vers 6, Kapitel 6, Vers 14 bis 18. Da sandte der König Pferde und Kriegswachen dorthin und ein starkes Heer. Sie kamen bei Nacht an und bringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir nur tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll mit feurigem Wagen und Pferden um Elisa herum. Genau die Geschichte, dass der syrische König wollte Israel angreifen und Elisa als Prophet Gottes hat gewusst, was läuft, er immer können seine Leute warnen. Und dann ist dann verrückt worden: Hey, was läuft? Das ist so ein Spitzel. Und dann haben sie gesagt, das ist sicher der Elisa gewesen, der Mann Gottes, der weiss so viel. Und dann haben sie gesagt, okay, dann packen wir den Mann an. Dann greifen sie ihn an, dort ist das kleine Städtli Dothan umringen. Und logischerweise, wenn am Morgen dann der Kilf von Elisa ansteht und sieht all die Kriegsmänner, verliert er jeden Mut, verständlich. Und da hat es wie zwei Fragen daraus gegeben. Das erste Mal, Elisa sagt auch mal, fürchte dich nicht. Und ich weiß nicht, ob du die Situation kennst, du hast einen Berg vor dir und der Pastor kommt und sagt, es kommt schon gut. Hab keine Angst. Ich weiß nicht, wie dir das hilft, oder? Ob du gerade sagst, hey, wenn du das sagst, dann ist doch alles easy. Wahrscheinlich nicht, aber wir dürfen das in Anspruch nehmen. Wir dürfen vor allem in Anspruch nehmen. Der für uns ist, ist grösser als der gegen uns ist. Der für uns ist, der Gott, der lebendige Gott, der für uns ist, ist stärker als der, als sein Widersacher. Und das müssen wir glauben, das müssen wir beherzigen, das müssen wir wiederholen auch, auswendig lernen, immer wieder wissen. Es steht ja 365 Mal für jeden Tag einmal, weil jeden Tag sind wir herausgefordert, unser wankelmütiges Herz und unser wankelmütiger Kopf mit dieser Tatsache wieder zu vergegenwärtigen. Fürchte dich nicht. In dieser Zeit jetzt, wo so also gestresst ist, Advent, wo eigentlich so die Zeit der Besinnung war. Aber in vielen Leben, auch in meinem Leben, immer die Gefahr ist vom Gegenteil. Umtreibung ohne Ende. Der, der für uns ist, ist grösser als der, der gegen uns ist. Und natürlich dann auch das Gebet von Elisa, das sagt, hey, du siehst nur mit menschlichen, weltlichen Augen, mit geistlichen Augen sieht das ganz anders aus. Ich habe dann auch letzte Woche über die Engelpredigt so ein bisschen aufgezeigt, dass die beiden Welten, die übernatürliche Welt und die natürliche Welt, dass die viel enger zusammen ist. Dass es nicht so, es gibt eine Welt da und es gibt eine Welt da oben, so für Propheten und für die Superheiligen und alles. Nein, dass die Welt ist erfahrbar. Aber wir müssen es wählen. Wie mit allem, wie mit dem Gericht, allem drum und dran. Wir müssen es wählen. Gott ist ein Gott, der nicht zwingt und sagt, hey, du als meine Marionette, mach jetzt das, ich will jetzt, dass du endlich für dich kommst, sondern er möchte dich freisetzen. Er möchte dich freisetzen und sagst, hey, ich möchte mehr von dieser mir unbekannten geistlichen Welt kennenlernen, ich will mehr sehen. Und dann musst du auch nicht heute auf morgen alles können. Ich bin auch noch eher pragmatisch diesbezüglich, aber immer mehr sich zu öffnen und zu sagen, Gott, ich möchte mehr von dem Übernatürlichen sehen. Ich möchte mehr Kontrolle abgeben, nicht nur das, was ich lesen oder checken kann, begreifen, sondern mehr in das hineintauchen. Weil die Welten sind viel näher, als wir oft denken. Und das ist gut, dass man da immer wieder auch sich aufmacht und sagt, hey, ich möchte dich sehen. Dass man füreinander betet hat, dass man es da freisetzt gegenseitig und auch als Kirche nicht nur für die Welt ausgerichtet sind, sondern auch für die übernatürliche Welt ausgerichtet sind, dass wir auch das in einer gesunden Balance haben. Genau das ist mein Jahresrückblick. Für das würde ich gerne noch beten, dass wir in diesen Feldern auch wachsen als Kirche, aber auch als Einzelpersonen. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für das Jahr. Ich möchte dir danken für die coole Serie, die einfach ja, so viel Gutes rausgegeben hat und wo so viel Bodenständiges und aber auch Übernatürliches gegeben hat, wo so eine Mischung war zwischen eben zwischen pragmatischen Sachen und auch Sachen wie Sachen loslassen, Kontrolle loslassen und einfach in die übernatürliche Welt hineinzuschauen. Oder in den Heiligen Geist hineinzuschauen, der manchmal macht, was er will, gefühlt. Und ich bitte dich, dass wir als ganze Gemeinde, aber ich bitte dich, dass jeder Einzelne von uns dort wachsen darf, dort, wo wir es brauchen. Vater, du siehst besser unsere Herzen, wo wir anstehen. Du siehst besser, wo wir vielleicht sogar in der Wüste sind. Du siehst besser, wo wir anstehen und wo wir Schritte machen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen das gibst, was er braucht. Dort, was er braucht. Und dass wir dürfen, dass es ein Ziel ist, dass es näher zu dir führt. Und dass jeder von uns näher zu dir kommt, dass wir das zusammentragen dürfen. Und dass die Kette immer stärker wird. Weil jedes Glied davon stärkt sich. Und je stärker die Kette ist, je stärker das schwächste Glied ist, desto stärker wird die Kette ganz allgemein. So bitte ich dich für uns als ganze Gemeinde, als Allianz, Allianz Uri, Allianz ICF Zentralschweiz, dass wir immer stärker werden im Geist, im Verstand, in der übernatürlichen Welt. Schenk uns eine gute Balance, schenk uns eine gute Ergänzung, dass wir erkennen dürfen, was dran ist, als ganze Gemeinschaft. Aber jeder Einzelne, möchte ich jede Person segnen, alle Familien segnen, alle Kinder segnen. Wir brauchen dich auch, himmlischen Vater. Und danke, dass du kein Gott bist, der uns drängt, kein Gott bist, der uns zwingt, kein Gott bist, der uns in die Länge zieht und so, jetzt komm endlich weiter, so setz uns frei. Oh Herr, setz uns frei als Eisenfalldorf. Herr, setz jede einzelne Person da frei. Und setz jede einzelne Person frei, die zu Hause ist, die krank ist, die angeschlagen ist, die gesund ist und zu Hause ist, dass wir freigesetzt sein dürfen. Und dass wir das Reich Gottes bauen mit deinem freisetzenden Geist. Amen.